Hallo, ich freue mich übelst hier sein zu dürfen und ich freue mich übelst, irgendwie was aus meinem Herzen jetzt erzählen zu dürfen. Und bevor es losgeht, möchte ich einfach noch mein Zeugnis gerne geben. Als ich das letzte Mal hier stand, das war vielleicht vor 5, 6 Monaten, also schon eine längere Zeit her, und dafür gibt es natürlich mehrere Gründe so, aber ein Ding war, dass ich irgendwie eine ziemlich schwierige Phase hatte irgendwie, die im November begonnen hat letzten Jahres, wo Gott, ihr kennt es sicherlich, hä, dass ihr Sachen in eurem Herzen habt, die ihr vielleicht nicht unbedingt so gerne antasten wollt, hä, die lieber schön versteckt bleiben sollen oder wo wir irgendwie hoffen, dass Gott es einfach mit einem Fingerschnips, wenn wir nachts mal schlafen, irgendwie alles löst, so. Und ich merke einfach, dass ich da auch ein paar Sachen hatte, so, wo ich mir am liebsten gewünscht hätte, okay, Gott, wenn ich nachts schlafe, löst das einfach mit einem Fingerschnips, mach mich irgendwie. Ja, verändere du mich irgendwie so, dass ich es irgendwie gar nicht mitbekomme und dass die Dinge dann einfach geklärt sind, womit ich irgendwie zu kämpfen habe. Und ja, und ich merke irgendwie, mein Plan, da übelst durchdacht, ging nicht so auf, wie ich wollte, so, sondern ich habe gemerkt, dass Gott alles hervorgeholt hat, irgendwie, was ich so gerne verstecken wollte, irgendwie. Alle Sachen, die irgendwie zu groß waren, um sie irgendwie so für mich zu handhaben, irgendwie. Und das war eine Zeit, die mich ziemlich schwer irgendwie runtergeruppt hat, wo Mitch da auch ein Lied davon singen kann, wie oft ich mich da mit ihm getroffen habe und wo ich einfach mich komplett ausgekotzt habe, einfach weil alles scheiße ist. Und es war irgendwie schwer und bei einem der Gespräche mit Mitch wurde mir dann irgendwie auch bewusst, dass das nicht irgendwie nur eine kleine Phase ist, wo es mir mal schlecht geht, sondern wo ich mir, glaube ich, irgendwie professionelle Hilfe suchen muss, weil ich mit meinen eigenen Gedanken gerade gar nicht mehr klarkomme. Wo ich von früh bis abends solche Sachen hatte und wo das vielleicht Leute auch Depressionen nennen oder was weiß ich. Und das wird ziemlich schwer und irgendwie krass zu sehen, wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich keine Lust hatte, am nächsten Morgen wieder aufzustehen und keine Lust, irgendwie noch ein einziges Mal wegen dieser blöden Sache eine Träne zu vergießen, so. Weil ich es einfach leid bin, irgendwie traurig darüber zu sein, weil ich es leid bin, irgendwie mich länger damit zu beschäftigen. Und das war irgendwie eine krasse Zeit irgendwie so für mich und wo ich irgendwie auch nicht so richtig wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und dann hat auch so eine Zeit begonnen, wo ich mich auch hier von dieser Gemeinde distanziert habe, irgendwie, wo ich relativ selten, irgendwie vielleicht alle 3 Wochen oder so mal da war und wo es doch irgendwie, glaube ich, jetzt auch gut war, einen gewissen Abstand einfach zu ein paar Sachen irgendwie auch zu haben. Und das Krasse war dann, dass Mitte Dezember hat mich ein Kumpel angefragt, ob ich mit nach Plauen will, zu einer russisch-deutschsprachigen Gemeinde, weil die einen Lobpreisabend haben. Und er hat halt das und so nichts Besseres zu tun und habe halt gedacht, okay, ich gehe mal mit. Und die ersten 2 Stunden lang saß ich heulend in der Ecke zusammengekauert und habe Gott angeklagt, wie beschissen es mir geht. Und habe Gott irgendwie gesagt, Gott, wo bist du? Wo bist du bitte? Ja, so, weil irgendwie vertraue ich doch seinem Wort und irgendwie weiß ich, dass es mir zugesagt hat, dass er bei mir ist, wenn ich ihn brauche. Aber in der Zeit habe ich irgendwie nicht so richtig gemerkt. Und dann nach 2 Stunden, ich war so froh, bis dann zu Ende war. Auf jeden Fall nach den 2 Stunden kam eine Frau zu mir, hat mich an der Hand genommen und hat mich vor zur Bühne geschlürft. Und das war erstmal übelst krass so für mich. Das war die Frau vom Pastor der Gemeinde und hat gesagt: So, Lukas, bleib jetzt stehen. Ah, okay, sie kannte nicht meinen Namen. Sie wusste nur, dass ich 3 Stunden lang dorthin geheult habe. Und dann ist er mal kurz verschwunden und auf einmal standen 20 Leute um mich rum und dann haben angefangen für mich zu beten, so. Und als sie angefangen haben zu beten, es war echt krass, also hat es mich einfach volle von den Beinen geholt, weil ich irgendwie, ja, ihr kennt doch sicherlich die Geschichte von Mose und wo er in dem Busch sah und wo dieses Feuer brannte, aber diesen Busch nicht verzehrte und irgendwie Gottes Stimme da rauskam und irgendwie habe ich mich so in dem Moment gefühlt, als wäre übelstes Feuer da, als wäre einfach Gott höchstpersönlich gerade irgendwie anwesend und wie ich einfach meinen Körper vollkommen schlapp gemacht hat, einfach in der Gegenwart Gottes. Und Und ich lag dann dort und die haben fröhlich weitergemacht und haben angefangen in Sprachen zu beten. Und während die in Sprachen gebetet haben, habe ich irgendwie Bilder bekommen, irgendwie, die ganz tief meine Seele berührt haben, irgendwie in dem Moment. Und ich habe dann irgendwie gedacht, Gott, kann das jetzt der Moment sein, wo sich alles ändern kann? Und ich wusste, das wird der Moment sein irgendwie. Und sie haben weiter gebetet, sie haben einfach Wahrheit hineingesprochen, wo sie einfach null Ahnung hatten, wer ich bin und was in mir vorgeht. Und das war einfach ein unbeschreiblicher Moment, wo ich mich so gerne irgendwie zurückerinnere, weil das irgendwie ein Startschuss war für eine krasse Veränderung von all diesen negativen Gedanken, die ich nicht aus meinem Kopf herausbekommen hatte. Diese negativen Gedanken, die mir immer wieder gesagt haben, du bist das fünfte Rad am Wagen, weißt du, du kannst nicht, du taugst nicht, niemand glaubt an dich, weißt du, deine Träume, die wirst du nie erreichen und. Und all diese Sachen. Und als sie für mich gebetet haben, hab ich irgendwie so in meinem Kopf irgendwie gemerkt, das ist voll irgendwie ein komisches Gefühl irgendwie. Aber ich wusste irgendwie, dass das irgendwie, was Paulus beschreibt, dass das die Gedankenfestungen sind, die kaputt gehen. So. Sachen, Gedankenmuster, die einfach nur schlecht sind und die nicht die Wahrheit über mich sagen, wer ich wirklich bin. Und das hat irgendwie eine Woche lang angedauert. Und in dieser Woche nach diesem Lobpreisabend habe ich gemerkt, dass Gedanken ab und zu mal wieder kamen, aber dass die irgendwie immer weniger wurden. Und dann nach der Woche, seit jetzt, habe ich die gar nicht mehr und kein einziges Mal. Und wo ich glaube, selbst nach so einem langen Zeitraum danach kann man nicht mehr von einem Hype sprechen oder von einer Sache, oh, da hast du dich vielleicht besonders gut gefühlt. Weißt du? Nee, sondern das hat wirklich eine Veränderung, eine stetige Veränderung irgendwie hervorgerufen. Und ich bin Gott da irgendwie so dankbar so. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, weißt du, da kann man so viel schlaue Worte sagen, so. Aber wo ich irgendwie feststelle, dass es irgendwie nur Gnade ist, dass Gott mich irgendwie, ja, stetig irgendwie ganz nah an ihm gehalten hat irgendwie. Und das ist das Gnadewort, dass Gott sich irgendwie darin gezeigt hat irgendwie. Und das ist, ja, und das ist einfach eine Freiheit, ist, die ich einfach vorher nicht kannte, so. Und da bin ich einfach Gott mega dankbar. Und das wollte ich einfach nur noch mal kurz teilen, weil ich glaube, dass es, ja, Gott ist dazu wirklich in der Lage. Und wenn man in so einer Situation steckt, dann hilft ihm das wirklich, glaube ich, nicht so viel, wenn man sagt, Gott kann das oder so. Aber ich möchte euch dieses Zeugnis einfach mitgeben als Ermutigung. Vor allen Dingen als Ermutigung für Leute, die irgendwie in solchen Sachen stecken, so. Einfach als Ermutigung, weiter für sie zu beten und dass Gott es machen kann. Und dass ich irgendwie schon gedacht hätte vorher, ja, bei Gott ist alles möglich, so, aber dass bei diesen Sachen vielleicht doch ein längerer Prozess dahinter stecken kann, aber ja, dass es bei mir nur eine Woche war. Und dafür bin ich Gott mega dankbar und dass Gott das so viel bereinigt hat irgendwie in meinem Herzen und dass meine Selbstwahrnehmung sich einfach komplett verändert hat. Jesus, ich danke dir einfach, Herr, für die Sachen, die du tust, Herr. Ich danke dir einfach für das, was ich erleben durfte, Herr. Und ich bete, dass das einfach als Ermutigung jetzt einfach in unsere Herzen hineinkommt, Herr. Dass es einfach unseren Glauben stärkt, unseren Horizont einfach erweitert mit dem, was dir möglich ist zu tun, nämlich alles so. Und ich schaffe jetzt Freiraum, Herr, einfach für die Predigt, für die Worte, ja, die ich irgendwie auf dem Herzen habe, Herr. Ich bete um Konzentration, einfach um Kraft, um Energie und einfach um einen wachen Verstand, dass wir jetzt einfach noch die, ja, restliche Viertelhalbstunde noch durchhalten. Amen. Genau. Meine Predigt soll heute über, oder anders angefangen, das Neue Testament oder die Bibel, ja, hat ja verschiedene Botschaften für uns. Die hat einerseits Botschaften an Leute, die Jesus nicht kennen, dass sie errettet werden, so. Aber auch viele Botschaften an uns Christen, so, die wir mit ihm unterwegs sind. Und viele Botschaften gehen ging darum, wie ihr Leben irgendwie mit Jesus aussehen sollte oder wie Gott sich das vorstellt und wie unter anderem ein Leben als Christ eigentlich so sein sollte, dass wir zur Reife kommen, dass wir in Sachen fest werden, dass wir Sachen lernen und dass wir fähig sind, anderen Leuten das auch beizubringen. So. Und in diesem ganzen Reifeprozess gibt es einen wichtigen Punkt, über den ich heute sprechen will, und das ist nämlich unser Denken zu erneuern. Weil ich glaube, dass dieses unser Denken zu erneuern, dass das verschiedene Sachen sind. Einerseits ist Gottes Port, dass er uns verschiedene Sachen zugesagt hat, dass er sich uns zeigt, dass er sich mit seiner Liebe zeigt, dass er uns den Heiligen Geist gesandt hat, der uns in die Wahrheit führt. Gott zeigt, er öffnet uns die Augen des Herzens und. Also das sind ganz viele Sachen, die Gott tun möchte in unserem Leben. Und seinen Job in diesem Prozess, den macht er perfekt. Ja, das ist ja logisch, weil es Gott ist. Aber es gibt auch einen Teil, der irgendwie in unserer Verantwortung liegt. Dass wir vielleicht da nicht gerne so hören, so was wir vielleicht in diesem Prozess tun sollten. Genau, und darüber möchte ich sprechen, was unsere Verantwortung bei Erneuerung unseres Denkens ist. Genau. Okay, ist vielleicht mit Lee geworden, aber ich lese einfach mal vor. Die erste Stelle, die ich vorlesen möchte, steht in Römer 12, 1 bis 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leib Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Will ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also hier sind mehrere Sachen, die Paulus an die Römer oder dass Paulus den Lesern quasi ans Herz legt. Die Maßstäbe, die in der Welt gelten, die sollen nicht eure Maßstäbe sein. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Das bedeutet ja irgendwie auch, dass die alte Weise irgendwie nicht ganz korrekt ist und dass wir eine bessere Weise haben können zu denken. Und dadurch werden wir verändert. Dadurch passiert irgendwas in uns. Das verheißt Paulus hier. Er gibt quasi schon das Ergebnis vor oder das Resultat, was passiert, wenn wir das wirklich tun. Oder ein anderes ist das, was David in dem Psalm singt. Das war kurz danach, bevor David riesengroßen Mist gebaut hat, wo er den Mann von seiner Angebeteten töten ließ und wo er mit ihr dann auch noch geschlafen hat und. Und dann schreibt Paulus oder betet Paulus diesen Psalm 51. Ist sehr genial zu lesen. Könnt ihr gerne mal machen. Und ein Vers davon ist: Erschaffe in mir ein reines Herz zu Gott und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Ein reines Herz, ein Herz, was Gott wohlgefällig ist. Dass die Sachen, die noch nicht passen irgendwie in Übereinstimmung mit Gott, dass ich die gerne verändert haben möchte. Da spricht schon David von diesem, eigentlich ist es das Denken zu erneuern. Das, was ich fühle, das, was ich verstehe, das soll anders werden, Gott. Und das legt der Gott hin. Oder in 2. Korinther 5, 16. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Hier spricht Paulus wieder davon, dass er früher andere Maßstäbe hatte als jetzt. Dass er in einem Veränderungsprozess war. Dass er sich vielleicht dazu auch entschieden hat, die menschlichen Maßstäbe abzulegen, dass das, was als wichtig galt, was man in seinem Leben erreichen muss, niederzulegen und das anzunehmen, was Gott zu bieten hat, was in Gottes Augen wertvoll ist, was in Gottes Augen erstrebenswert ist. wenn wir jetzt Luther lesen zum Beispiel, dann finden wir eigentlich in all diesen Versen fast immer das Wort Sinn. Erneuere deinen Sinn. Und wenn man, okay, noch ein, ja, den kann man überspringen. Also, das Wort Sinn, es hat halt mehrere Bedeutungen, oder das zeigt, was für einen Überblick eigentlich dieser Erneuerungsprozess eigentlich in unserem Leben haben kann. Dass der Verstand, die Gedanken, die Absichten, also die Motivationen, die wir haben, Sachen zu tun, die Meinungen, die Vorstellungen vom Leben, das Urteilsvermögen und die Gefühle, dass das alles unter die Erneuerung eigentlich passt. In den ganzen Versen wird zwar ein Schwerpunkt eigentlich meistens rausgenommen, aber im Grunde genommen umfasst es eigentlich das, was Gott von uns möchte. Dass diese Bereiche eigentlich unter die Herrschaft Gottes kommen und dass diese verändert werden, so dass wir Jesus ähnlicher werden. Und im Grunde genommen gibt es zwei Herrschaftsformen auf der Erde. Eigentlich gibt es die Herrschaftsform der Welt, wo man eigentlich auch ja, den Herrschaftsbereich des Teufels irgendwie nennen kann dazu. Und das Reich Gottes. Und wenn man sich diese zwei Reiche oder diese zwei Herrschaften oder Königsreiche anschaut, dann unterscheiden die sich ja extrem. Wenn man sich die Maßstäbe anguckt oder die moralischen Werte, die man vielleicht heutzutage in der Gesellschaft hat, boah, dass das so ein Riesenspalt ist irgendwie. Oder die Prinzipien und Regeln. Fakt ist, dass wir ja eine großen Einflüssen ja dadurch ausgesetzt sind und Prägungen. Und wir sind gesegnet, wenn wir in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind und da echt Sachen mitbekommen und uns jemand sagt, was wirklich wichtig ist und nicht jemand aus dem TV oder aus der neuesten Tratsch und Klatsch Pressemitteilung, was wirklich gerade in ist oder so. Es bedeutet, wenn man zum Beispiel das Wort heilig anschaut, dann bedeutet, oder das ein Punkt von Heiligkeit ist irgendwie auch abgesondert sein von etwas. Dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Dass uns irgendetwas trennt zu unserem alten Leben, wo wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Dass es irgendwie nicht geht, dass man irgendwie Jesus nur privat in unserem stillen Kämmerlein irgendwie unser Leben übergeben haben, sondern dass es weitreichende Folgen hat, dass es ein 100% eigentlich Ding sein kann. Und dazu möchte ich euch nochmal zwei Verse dazu zeigen. In Kolosser 3, 9 bis 10: Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen und den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Das alte Gewand, das alte Leben haben wir ausgezogen, den alten Menschen und seine Verhaltensweisen. Und gleichzeitig haben wir den neuen Menschen angezogen. Das, was Gott wohlgefällig ist. Und das Gute ist, was wir in diesem Vers entdecken, der fortwährend verändert wird. So, hä? Das ist jetzt nicht so, dass wir von jetzt auf dann irgendwie perfekt sind, irgendwie gottähnlich sind. So, aber dass es ein Beginn ist mit einer Entscheidung, die wir für uns persönlich treffen, was wir wirklich wollen. Und dass wir dann in einem Prozess, der, ja, hineingehen, der irgendwie fortwährend immer andauert und wo Gott uns immer wieder neue Sachen aufzeigt, wo wir vielleicht Buße tun müssen, wo wir vielleicht sagen müssen, okay Gott, hey, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich möchte mit dir den und den Punkt angehen. Genau, und jetzt zu meinem Predigtthema. Gottes Realität und unsere Realität. Das habe ich eigentlich betitelt damit. Keine Angst, die Einleitung war, ist genauso lang wie der Rest. Gottes Realität und unsere Realität. Was meine ich damit? Im Grunde genommen meine ich das, was ich gerade gesagt habe, dass einerseits unsere Wahrnehmung, unsere Erfahrung, unser Empfinden irgendwie auf einer Seite steht und auf der anderen irgendwie das, was Gott sagt, das, was Gott gesagt hat, das, was man in der Bibel findet irgendwie. Und das Krasse ist, dass diese zwei Realitäten, hä, manchmal so krass auseinanderklafften, dass irgendwie manchmal so wenig Gemeinsamkeit irgendwie ist. Und das war irgendwie krass, wo ich das irgendwie so für mich festgestellt habe. Weil im Endeffekt ist da, wo du die Wahl triffst, welche Realität du für dein Leben annimmst, welche Wahrheit du für dein Leben annimmst, eigentlich das ist, worauf du deinen Glauben baust. Im Grunde genommen ist es das Fundament, worauf du dein Leben, worauf du dein Glauben bauen tust. Und um das besser zu veranschaulichen, habe ich mal zwei Punkte mitgebracht, quasi, die mir echt auf dem Herzen liegen. Und wo ich anhand von den zwei Punkten einfach nochmal verdeutlichen will, was ich wirklich damit meine. Weil ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, den wir uns stellen müssen. Vor 4 Jahren habe ich mal eine Predigt von Bill Johnson gehört und er hat gesagt, ich will nicht zulassen, dass meine negativen Erfahrungen meinen Glauben prägen. Und das klingt vielleicht erst komisch oder wie auch immer, aber das, was das sagt, ist, dass die Erfahrungen, die ich mache, die sollen nicht das Wort Gottes antasten. Ich vertraue nicht auf meine Erfahrungen und wie das alles in der Vergangenheit gelaufen ist, sondern worauf ich vertraue, ist das, was Gott wirklich in der Bibel schreibt. Weil das ist doch die Wahrheit, auf die wir wirklich bauen können. Das ist die Wahrheit, dass wenn ein Sturm kommt, halten wir stand. Und nicht unsere Erfahrungen. Und dazu, genau, zwei Themen. Einmal Heilung, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und ganz schwieriges Thema, wo sich unsere Erfahrungen und das, was Gott sagt, manchmal so weit auseinandergeht. Wo wir manchmal nicht so richtig wissen, okay, was soll jetzt oder was soll das jetzt sein? Und wo ich persönlich tausend Fragen an Gott habe, warum das und das und das passiert. Und wo ich manchmal nicht so richtig weiß, wie ich mit Gott umgehen soll in diesen Punkten so. Und ich möchte mit euch nicht über das Thema sprechen, weil ich euch alle darüber überzeugen will, dass Heilung jetzt so und so ist, sondern ich möchte anhand von dem Beispiel zeigen, dass sich unsere Erfahrungen und das, was Gott sagt, manchmal so krass unterscheiden. Aber dass es an uns liegt, wie wir damit weiterverfahren. Dass es an uns liegt, welche Realität wollen wir zukünftig wählen. Worauf wollen wir unseren Glauben bauen, wenn vielleicht du selber krank bist oder wenn jemand anders zu dir kommt und ja und dich bittet, für ihn zu beten um Krankheit, um Heilung. Und ein Vers, da steht in Markus 1, 40 bis 41. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Das ist ein Vers, hä? Der definitiv schon mal zeigt, wie das Herz von Jesus war, als er den Aussätzigen gesehen hat. Er hatte Mitleid mit ihm und er wollte, dass er gesund wird. Das zeigt irgendwie Gottes Herz schon mal für diesen Typen und das finde ich sehr bemerkenswert. Dass man also schon sagen könnte, dass in dem Fall Gottes Wille Heilung war für ihn. Oder nächster Vers, Matthäus 8, 16 bis 17. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Und das ist ein Vers, der uns auch wieder ein Stückchen mehr die Realität Gottes zeigt, wie er über Heilung denkt. Dass man anhand ja von Jesus, von seinem Leben, den Vater sieht, wie Jesus das selber gesagt hat. Dass man anhand davon, wie Jesus mit Leuten umgegangen ist, sieht, wie das Herz Gottes ist und wie Gottes Gedanken über uns Menschen sind. Und seine Gedanken waren, ich will Befreiung bringen. Befreiung von Dämonen und Befreiung von Krankheit. Alle, die an diesem Ort dort waren. Und lass uns jetzt nochmal in diese Prophetie reingehen, die über Jesus ausgesprochen wurde, die schon in Matthäus 8 steht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist ja eine Verheißung darauf, wer dieser Jesus sein wird, was dieser Jesus tun wird in Zukunft. Und das ist ja schon irgendwie auch wieder verdeutlicht, was das Herz von Gott ist, dass er Heilung bringen will. Es steht nicht dort, dass er absolute Heilung und jeden sofort Heilung und wer keine Heilung empfängt, der hat nicht genug Glauben oder so. Das steht nicht dort. Aber was dort steht ist, er hat unsere Krankheit irgendwie am Kreuz getragen. Und durch die Wunden, die Jesus zugefügt wurden, wurden wir irgendwie geheilt. Und es lässt sich dieser Vers garantiert auch theologisch tausendmal auseinandernehmen und im Urtext und sonst wie was interpretieren. Aber wenn ich diesen Vers lese, dann spricht er eine Botschaft irgendwie über das Herz Gottes. Wenn ich diesen Vers lese, dann vermittelt er mir irgendwie einen Anhaltspunkt, wie die Realität Gottes sein kann, wie er über Heilung denkt. Und diese Punkte sind ja so einfach irgendwie zu lesen, so, ja? Wenn man so die Realität Gottes auf der einen Seite sieht. Aber was ist mit unseren Erfahrungen auf der anderen Seite? Also was sind mit den Verletzungen, mit den Schmerzen, die wir irgendwie bekommen haben, als Leute nicht geheilt wurden, als Familienangehörige gestorben sind? Das ist scheiße. Und da kann ich das voll verstehen, warum das Thema manchmal auch so schwierig ist, darüber nachzudenken. Wo man vielleicht noch Gott anklagt, warum er das zugelassen hat. Vielleicht sogar Gott anklagt, warum hast du das gemacht? Und ich weiß, dass das so ein sensibles Thema ist. Aber das, was ich hiermit irgendwie zeigen möchte, anhand von Heilung, dass es wichtig ist, wenn wir in diesen Prozess von erneuere dein Denken hineinkommen wollen, dass auch solche Bereiche mit Gott besprochen werden müssen. Dass solche Bereiche einfach Gott hingelegt werden müssen. Und das Schöne ist, dass Gott es liebt, unsere Fragen zu hören. Dass Gott ein offenes Ohr hat für uns und einfach für das viele Unverständnis, was wir darüber haben. Aber es ist wichtig, dass wir diese Sachen einfach nicht unter den Tisch kehren. Weil Gott tut seinen Teil, aber ihr habt auch eine Verantwortung. Wie ihr in diesem Bereich ihr auch eine Verantwortung habt, auf was ihr euren Glauben zukünftig gründet. Ja. Auf die Realität Gottes. Oder auf eure Erfahrungen. Was vielleicht so aussehen würde, niemals wieder für Leute zu beten. Und selbst diese drei Verse, die ich vorgelesen habe, die tun nur einen ganz kleinen Teil von dem irgendwie beleuchten, wie Gott über Heilung denkt. So, aber das Gute ist, dass ihr das herausfinden könnt, dass ihr anhand von dem Wort Gottes herausfinden könnt, wie Gott darüber denkt. Und das ist zum Beispiel ein Ding, worum es wirklich gut ist, sein Wort zu lesen und es manchmal so nervig klingt, dass wir Bibel lesen müssen und manchmal so, ach komm, lass mich damit in Ruhe, so, ja. Aber die Sache ist, dass ihr entscheiden dürft, ob ihr das macht oder nicht. Ja, dass euch niemand die Last abnehmen wird. Aber wo ich weiß, dass das auf die Suche zu gehen, was die Wahrheit ist, um sie mir anzueignen, um sie in meinem Leben festzuhalten und darauf mein Leben zu gründen, darauf mein Glauben zu bauen, dass es ein riesengroßes Geschenk ist. Der Simone, die hat mal vor einiger Zeit mal eine schöne Geschichte erzählt von Daniel Colenta. Das ist der Nachfolger quasi vom Reinhard Bonnke, der seinen Dienst in Afrika so als Evangelist und so übernehmen wird. Und er hat mal eine Geschichte dazu erzählt, die ich sehr spannend fand. Und er hat gesagt, stell dir vor, 100 Leute stehen in der Reihe. Und die 100 Leute, die bedürfen alle irgendwie von Heilung. Und die wollen irgendwie alle Gebet haben. Und jetzt stell dir vor, dass du für 99 gebetet hast und die wurden nicht gesund. Und da wurde dann Daniel gefragt, okay, was machst du dann? Wie betest du dann für den 100., wenn vorher 99 nicht gesund wurden? Dann werde ich so beten, als wären die 99 gesund. Und das ist irgendwie schon ziemlich krass, wo ich darin merke, das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Eine Entscheidung, welche Realität er gewählt hat. Er hätte natürlich anhand von seinen Erfahrungen, ich weiß nicht, wie ich da gehandelt hätte, vielleicht hätte ich beim 99 gesagt oder sogar schon beim 2. Ach komm, lass mich in Ruhe. So und bin dann einfach gegangen. So, ja. Oder hätte ich irgendwie gebetet, ja, Amen, danke, Segen, Bab. So. Oder irgendwie so ein Gebet oder was weiß ich, aber ja, das hat mich tief beeindruckt. Was Daniel da über sich selber gesagt hat, dass er so beten würde, als wären die 99 vorher gesund geworden. Und das hat mich irgendwie schon, gerade in dem Punkt Heilung, für mich echt geprägt, mich zu entscheiden. Ich weiß, dass es Gott kann und ich weiß, dass Gott sich danach sehnt und ich weiß, dass Gott irgendwie uns liebt. Aber ich weiß auch, dass es manchmal nicht passiert. Aber ich will nicht aufhören zu beten. Und das ist manchmal eine Entscheidung, die wir haben. Eine Entscheidung, Erfahrungen sein zu lassen, aber denen nicht die Kraft und die Autorität zu geben, unseren Glauben zu beeinflussen. Und noch die letzte Sache ist Evangelisation. So, ist ja unser Jahresthema. So, was ich echt cool finde. Und da möchte ich euch einfach nochmal ein paar Punkte irgendwie nochmal mitgeben und einfach zeigen, wie wir da auch bei dem Thema dran sind, irgendwie zu entscheiden, was wir wählen. Auf was wir auch unseren Glauben bauen. Zum Beispiel finden wir in Markus 16,20 eine ganz schöne Stelle, ja, die da heißt, sie aber ging hinaus und verkündeten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Das ist der Abschluss vom Markus-Evangelium, bevor halt Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist. Und das ist eigentlich ziemlich krass, weil das kurz nach dem Missionsbefehl noch mit rangehangen wurde. Wie Gott mit uns sein möchte in Evangelisation, wie Gott mit uns sein möchte, wenn wir Zeugnis sind. Durch dem, wie wir sind und durch dem, was wir tun und durch dem auch, was wir sagen. Weil wenn wir uns zum Beispiel Mose anschauen, hä? Mose, wo von Gott gehört hat, du sollst zum Pharao gehen. Nee, hat er nicht gemacht so. Hä? Und die Geschichte ist eigentlich ziemlich abgefahren, weil wir so viel daraus lernen können, aber was ich daraus mal kurz picken möchte aus der Geschichte ist, dass Gott ihm so viele Sachen zur Seite gestellt hat, wie er uns verheißen hatte, allen Christen. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Und wie er Mose Zeichen gegeben hat, die ihn zur Erfüllung seines Auftrages begleiteten. Wie das, wenn er einen Stab auf den Boden wirft, wird es zu einer Schlange. Und wenn er wieder anfasst, wird es wieder zu einem Stab. So. Das nicht die gleichen Zeichen wie bei Mose, aber dass der Herr doch da ist, auch bei uns. Und dass wir manchmal echt von von Angst überrannt werden können bei dieser ganzen Geschichte. Und wo wir manchmal denken, okay, was soll ich den August irgendwie schon geben oder was kann ich meinem Nächsten mitgeben? Aber wo ich da mich entscheiden kann, irgendwie Gott wieder zu vertrauen, dass er mir alles geben wird, damit ich ein Zeugnis sein kann, dass das, was er in mir reingelegt hat, dass dieser Heilige Geist da immer wohnt, dass er dieses Licht sein kann, was die Leute verändert, was die Leute zum Nachdenken anregt und wodurch die Liebe Gottes einfach fließen kann zu den Leuten. Oder ein anderer Vers, Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist ja so ein Standardvers. Er ist gestorben, als wir noch Sünder waren. Er hat uns dadurch seine Liebe gezeigt, als wir uns noch nicht für ihn entschieden haben. So denkt Gott über uns. So denkt Gott über die Verlorenen. Dass Gott ein Herz hat für sie. Und dass Gott für jeden Menschen seine Hand bereithält, sie zu ergreifen. Oder wenn wir hier dieses Gleichnis vom Hirten und dem verlorenen Schaf sehen, dann lässt er die 99 links, ja, links liegen nicht, aber er lässt sie zurück, um das eine zu suchen, das verloren gegangen ist. Um das eine zu suchen, was verloren gegangen ist. Und dieses Gleichnis, das berührt mich einfach, wie Gott einfach auch in diesem Punkt die Verlorenen, klingt immer so blöde, die noch nicht Christen sieht zum Beispiel, wie er jeden Menschen sieht und wie er bei jedem Menschen eine Sehnsucht hat danach, dass eine persönliche Begegnung und Beziehung stattfindet. Warum erzähle ich euch das? Weil ich euch eine kleine Geschichte erzählen möchte, die darauf aufbaut quasi. Ich habe einen Typen kennengelernt, der heißt Frank und er ist nicht christlich aufgewachsen und in seiner Jugendzeit und wo er so 18, 20 war, hat er es geliebt, Christen lächerlich zu machen. Er hat es geliebt, über sie zu lachen. Er hat es einfach nur geliebt, sie bloßzustellen, einfach mit seinem Bibelwissen. Und er hat es einfach geliebt, über sie zu spotten. Und ihnen einfach Zweifel, Verletzung und Traurigkeit ins Herz zu sehen. So. Heftig, ja? Und jetzt stell dir mal so einen Typen vor, was wäre, wenn so ein Typ oder so eine Frau in deinem Freundeskreis wäre? Wie würdest du über ihn denken? Ich denke, würde, Mann, das wäre ein hoffnungsloser Fall. Oder? Mann, bei dem wär doch alles vergebens irgendwie. Der ist so zu, mit ihm kann man gar nicht reden. Und selbst wenn man versucht zu reden, bam, da kriegt man schon eine Schelle in Form von ordentlich krassen und harten Wörtern. Und das war irgendwie krass für mich so zu sehen. Weil mir irgendwie klar geworden ist, dass ich auch Leute manchmal so ansehe, dass bei denen doch alles verloren ist. Dass bei denen doch irgendwie alles zu spät ist. Und was soll ich schon tun? Was kann ich schon beitragen dazu, dass so ein krass harter Typ irgendwie zu Jesus findet? Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ist cool, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, aber ich erzähle euch trotzdem. und zwar musste er Zivi machen und er weiß bis heute nicht, was ihn geritten hat, dazu in den christlichen Erholungsheim Zivi zu machen. Aber auf jeden Fall war auch eine junge Frau dort so. Und wo er gleich sein nächstes Opfer hatte, sie ziemlich fertig zu machen und wie sie ziemlich damit zu kämpfen hatte auch. Und wo sie aber treu war. Und eines Tages hat er herausgefunden, dass die junge Frau nichts isst. Dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt auf einmal nicht mal zum Mittag erschienen ist und so. Und da hat er sie halt plump angefragt und so. Und danach lang hin und her hat sich rausgestellt, dass dieses Mädel fastet. Und dass dieses Mädel viel betet. Und nach 2, 3 Wochen hat es mega krass in seinem Leben eingeschlagen. Und er hat Jesus erkannt. Er wusste, dass es ihn gibt und ihm ist bewusst geworden, dass er Jesus braucht und dass er seine Gnade braucht. Und ja, und ab dem Zeitpunkt ist er dann irgendwie mit Jesus heftig unterwegs. So. Und das ist irgendwie eine wunderbare Geschichte irgendwie. Weil es da irgendwie so viele Lektionen gibt, die wir irgendwie anhand von der Geschichte lernen können. Ah, bei niemandem ist es zu spät. Und das muss ich mir regelmäßig sagen. So, weil manchmal denke ich, Leute, oh, die haben es immer noch nicht kapiert. Also, was für blöde Gedanken wir manchmal haben können. Aber die Verse, die wir gerade gelesen haben, das zeigt doch irgendwie Gottes Herz, so wie Gott über die Leute denkt. Und dann sag ich, es ist zu spät. Oder ach, bei dem ist es so, ja, keine Chance mehr, da ist alle Hoffnung verloren. Genau da sind wir aber wieder an dem Punkt zu entscheiden, welche Realität wir wählen. Die Erfahrung oder das Herz Gottes, was wir in der Bibel finden, wie Gott wirklich über die Leute denkt. Ich glaube, das Mädel hat sich da auch für was entschieden, als sie ihn kennengelernt hat. Und sie hat sich für die Wahrheit, für die Realität Gottes entschieden. Und sie hat begonnen, das zu tun, was sie tun konnte in ihrer Position. Sie konnte beten und sie konnte fasten. Und das hat mich irgendwie tief berührt, irgendwie, wo ich das gehört habe. Irgendwie jetzt auch, ja, so das Resultat irgendwie zu sehen, wie Frank echt so für Jesus brennt. Und das ist halt eine von, ja, Heilung und Evangelisation, das sind zwei Punkte, die ich jetzt nur mal euch gezeigt habe. Aber es gibt ja so ein riesengroßes Feld. Es ist genauso wie mit unseren Sorgen. Also, dass wir mit unseren Sorgen eigentlich entscheiden können, wie wir damit umgehen. Das ist leichter als gesagt, aber dass wir uns entscheiden können, worauf bauen wir unseren Glauben? Denken wir, dass Gott uns wirklich versorgt, dass Gott wirklich bei uns ist? Oder müssen wir weiter diese Unsicherheit über unsere Zukunft verspüren? Und diese Sachen, die ich Entscheidungen genannt habe, das sind meistens nicht sofort irgendwie so eine Sekunde dauernde Prozesse oder so, sondern das ist ein Ding, wo du beginnst, im Dialog mit Gott zu treten. Mit ihm zu sprechen, Bibel zu lesen und herauszufinden, wie Gott wirklich denkt. Und das ist es eigentlich auch, wozu ich euch ermutige, dass ihr anfangt, das Herz Gottes zu lesen, was in Form von seiner heiligen Schrift halt, abgedruckt wurde. Das Herz Gottes. Um herauszufinden, wie er wirklich über uns denkt, wie er wirklich über die Sachen denkt. Aber wie gesagt, mit Stillsitzen und ach, Gott wird schon machen oder so, wird das halt meistens nicht. Weil Gott hat einen Teil davon. Gott hat Verantwortung. Und er tut diesen Job auch gut ausführen. Aber wir haben auch eine Verantwortung. Wie Paulus schon gesagt hatte, lasst euch erneuern. Es ist eine Aufforderung an uns. Und so, ja, möchte ich euch das echt mitgeben. Genau. Welche Realität zu wählen, das ist irgendwie unser Ding. Ja, das hat Gott irgendwie in unsere Hände gelegt. Aber Gott kennt unser Herz und er weiß auch, wie manche Sachen vollgestopft sind mit Verletzungen und mit Traurigkeit. Aber genau mit dem dürfen wir auch zu Gott gehen und uns reinigen lassen und einfach alle Unverständnis und vielleicht auch Zorn gegenüber Gott darbringen, diesen Punkt, die uns manchmal so schwer erscheinen. Aber das wird uns verändern, wenn wir diese Prozesse angehen, wie Paulus das schon als Resultat genannt hat. Genau. Herr Jesus, ich wünsche mir, dass du dein Herz uns zeigst, dass du zeigst, wie du bist und dass du uns eine Sehnsucht ins Herz legst, einfach in dein Wort mehr und mehr hineinzugehen, um festzustellen, wie du wirklich drauf bist, so. Weil ich möchte nicht mehr irgendwie mein Glauben und mein Leben irgendwie auf so einen sandigen Grund, auf Erfahrungen meines Lebens bauen, sondern ich möchte dein Wort haben, worauf ich bauen kann. Weil das ist fest und da kann Sturm kommen, wie er will. Es wird mich nicht abreißen. Und Gott, ich wünsche mir, dass du uns dabei echt hilfst, dass du eine Sehnsucht nach ein Verlangen nach der Wahrheit, die uns frei macht, in unser Herz reingibst. Dass du all den Scham wegnimmst, mit Problemen oder mit Bereichen nicht zu dir kommen zu können, sondern dass du es liebst, wenn wir ehrlich sind. Und dass du bitte echt in unser Herz hinein, Gott. Dass wir echt ehrlich sein können zu dir. Lass uns echt in unserem Alltag echt Zeiten haben, wo wir diese Zeit allein mit dir haben dürfen. Wo wir Zeit haben dürfen, dein Wort zu lesen und dies echt als Brot des Lebens in uns aufzunehmen, was uns stärkt, was uns wirklich erfüllt. Danke, Jesus.